Es ist ein bisschen wie in den goldenen 70ern. Borussia Mönchengladbach steht für aufregenden Fußball und große Gefühle, die sich gestern nach dem 2:1-Sieg im Klassiker gegen die Bayern entluden. Der Mythos Borussia lebt und zumindest die Fans und träumen vom Titel. Und Werder Bremen ist in einer ganz anderen Gefühlslage, verliert in letzter Sekunde 0:1 gegen die tapferen Paderborner. Und das nach einer Diskussion oder nach einer Szene, die uns auch beschäftigen wird. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Es waren magische Momente gestern im Borussia Park, aber nicht nur für die Vereinschronik, sondern auch fürs Punktekonto. Borussia festigt die Tabellenführung und der Trainer des Tabellenführers wird gleich bei uns sein, Marco Rose. Er ist vor 20, 25 Minuten gelandet und wird gleich auf diesem Platz sitzen und uns erklären, wie er den gestrigen Abend verbracht hat, wie er Borussia Mönchengladbach dorthin geführt hat und vielleicht auch was möglich ist mit Borussia in dieser Saison. Das sind unsere weiteren Gäste. Ewald Lienen, unser Sky-Experte, UEFA-Cup-Sieger mit Borussia Mönchengladbach 1979, 326 Pflichtspiele und 50 Tore für die Borussia. Fußballchef der Bild-Gruppe und seit 20 Jahren Berichterstatter über den FC Bayern, Christian Falk, und eine Institution beim ZDF, Bela Reti, 32 Jahre dabei, und er kommentierte unter anderem schon 6 Endspiele bei Welt- und bei Europameisterschaften. Herzlich willkommen, meine Herren. Wie gesagt, Marco Rose müsste eigentlich jede Minute bei uns eintreffen. Und wir werden ausführlich über Borussia sprechen, aber widmen uns jetzt der Szene, die eben das Spiel entschieden hat in Bremen. Die Bremer wollten ja eigentlich den Auswärtssieg in Wolfsburg vergolden. Es sah lange nach einem 0:0 aus. Ja, und dann, Ewald, passierte das. Dieser Angriff. Und zunächst wurde auf Abseits entschieden und dann zählte der Treffer von Sven Michel doch.
Ja, das ist natürlich mit bloßem Auge, deswegen haben wir den Videoassistenten, fast nicht mehr zu erkennen. Und jetzt sieht man durch das zurückgestreckte Bein von Augustinsson, glaube ich, steht der Mamba nicht im Abseits und der Ball rüber. Jetzt kommt er.
So, und jetzt kommt Marco Rose zu uns, den ich zunächst mal herzlich begrüße. Dankeschön, dass Sie da sind. Wir bleiben gerade im Moment stehen, denn das muss ich jetzt kurz erläutern. Eigentlich sollte Max Eberl bei uns zu Gast sein. Den fesselt eine Grippe ans Bett und Marco Rose ist, obwohl seine Familie da ist, kurzfristig eingesprungen. Und dafür bedanken wir uns ganz herzlich.
Sehr gerne. Was macht man nicht alles für seinen Chef, gell?
Ja, ja, ich hoffe, Sie haben aber auch ein bisschen Lust auf diese Sendung. Fische, den Fischen geht's gut. Sie haben sich ja Sorgen gemacht, also die sind gut in Pflege. Ja. Und das konnten Sie eben nicht mitbekommen. In Bremen hat ein spätes Tor die Partie für Paderborn entschieden. Gucken wir gleich, können wir jetzt vielleicht gleich mal drauf gucken. War lange so ein eigentlich klassisch typisches 0-0-Spiel. Und dann diese Situation, dieser Pass, zunächst auf Abseits entschieden und dann aufgrund des Eingreifens des Videoassistenten zurückgenommen, sodass also Paderborn dann letztlich mit 1:0 siegte. Sascha Stegemann, der Unparteiische. Nach unseren Bildern war es ein regulärer Treffer, aber natürlich besonders bitter für Werder Bremen. Bevor wir über Werder sprechen, Herr Rose, ich habe gestern so die magischen Momente angesprochen. Was war für Sie so der eine Moment, der hängen geblieben ist von dem Spiel gestern?
Ach ja, am Ende immer natürlich die Party mit den Fans. Das ist, glaube ich, das, für was wir es machen, die Fans glücklich, das sind die Momente, die am meisten immer hängen bleiben.
Vielleicht auch der Elfmeter oder diese wahnsinnige Parade dann von Sommer, dem der Ball zunächst durch die Beine flutschte nach dem Schuss von Kimmich und der ihn dann Millimeter vor Überschreiten der Torlinie doch noch bekam.
Gut, wir hatten schon auch ein paar schwierige Momente, vor allen Dingen erste Halbzeit natürlich. Haben einen richtig guten Torwart gestern gebraucht und auch das Quäntchen Glück, muss man ehrlich sagen. Und trotzdem sind wir natürlich happy und müssen uns, glaube ich, auch nicht für den Sieg entschuldigen.
Absolut. War das 0:1 ein Segen?
Ja, habe ich ja gestern schon in der PK danach auch gesagt, dass wir natürlich in der ersten Halbzeit mit zu wenig Überzeugung, zu wenig Mut auch gespielt haben. Und das 1:0 dann möglicherweise dann einfach so ein Startschuss auch war, wo wir dann einfach auch das Gefühl gehabt haben, okay, jetzt ist er dann drin. Jetzt sollten wir dann einfach wirklich anfangen, so richtig dagegen zu halten. Manchmal brauchen wir das. Wir sind auf dem Weg dahin, dafür zu arbeiten, dass wir das beim nächsten Mal von Beginn an auch gegen so eine Top-Mannschaft aufs Feld bringen.
Bevor wir wieder über Bremen sprechen, sind Sie der Typ, der so einen Sieg ein bisschen genießt, ein Gläschen Wein, trinkt, was schönes essen geht, oder wie sieht das bei Ihnen aus?
Ja, meine Familie war da. Das bedeutet, ich habe dann gestern Abend nicht mehr viel an Fußball gedacht, sondern bin tatsächlich nach Hause gefahren. Dann haben wir ein Gläschen Wein zusammen getrunken und ich habe genossen, mit meinen Liebsten zusammen zu sein.
Schön. Sprechen wir jetzt über Werder. Wenn man so ein Spiel verliert, auf diese Art und Weise, was bedeutet das?
Auf jeden Fall ein Knickschlag. Ich glaube, das haben sie sich nicht träumen lassen, dass sie jetzt so tief im Abstiegskampf drinstecken. Ich glaube, sie haben es auch ein bisschen zu locker genommen. Also man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sie auf Biegen und Brechen da dieses Tor noch erzwingen wollen. Die dachten, das kommt vielleicht noch von selbst. Also ich war überrascht, wer die Ergebnisse zuletzt gesehen hat, musste sich eigentlich schon darauf einstellen, dass es schwer wird. Und ich glaube, das hat die Mannschaft nicht so ernst genommen.
Wir haben eine erste Stimme aus Bremen, und zwar Markus Lindemann mit Herrn Bittencourt.
Es war die fünfte Heimniederlage, Leonardo, für den SV Werder Bremen in dieser Saison. Weshalb hat es auch heute gegen Paderborn nicht funktioniert?
Oh, ich denke, wir waren heute zu schlampig in unseren Ballbesitzphasen. Wir hatten klar, wir haben das Spiel dominiert. Das war wahrscheinlich auch der Plan von Paderborn und uns natürlich auch. Wir wussten das. Aber wir haben heute keine guten Pässe gespielt, zu einfache Fehler gemacht. Und ja, und das Abseitstor, weiß ich nicht, dass man so lange dafür braucht, ob es Abseits war oder nicht. Ich weiß jetzt nicht.
Es war sehr knapp, aber am Ende wohl die richtige Entscheidung, kein Abseits.
Okay, ja, dann ist es ein reguläres Tor und dann verlierst du das Spiel heute. Es war einfach mangelnde Qualität heute im Passspiel. Wenn du das besser, sauberer ausspielst, kriegst du noch mehr Torchancen. Wir hatten Torchancen, die jetzt auch machen können, aber letztendlich ist das einfach zu wenig.
Sie selber hatten eine Top-Chance, 5 Minuten vor Ende der Partie, da stand es 0-0. Wie hätten Sie diese Möglichkeit besser verwerten können oder gar müssen?
Ich habe es noch nicht gesehen, er rutscht mir ein bisschen über den Spann. Gut, ich wollte scharf auf die kurze Ecke, vielleicht wäre die lange Ecke besser gewesen, aber gut, im Nachhinein ist es natürlich leicht, aber klar. Daran hat es heute nicht gelegen, aber es war auf jeden Fall ein Stück weit auch deswegen. Wir haben die Chancen, die wir rausgespielt haben, nicht gut verwertet, aber zu wenig Chancen kreiert. Du musst mehr Chancen kreieren, du hast viel mehr Räume gehabt, aber mit unsauberen Pässen kommst du nicht nach vorne und dann verlierst du zu Hause und steckst ja mit einem Abstiegskampf.
Ja, ist dieser kleine Aufschwung nach dem Auswärtssieg in Wolfsburg damit auch wieder dahin?
Ja, klar. Wir haben es alle gesagt, jetzt das Spiel in Wolfsburg nur dann vergolden können, wenn du heute die 3 Punkte holst. Und du musst das Spiel heute gewinnen und machst es nicht, verlierst es sogar. Und deswegen sind wir froh, dass wir letzte Woche 3 Punkte geholt haben, weil die waren dann auch bitter nötig, um ja, weil da unten brauchst du 10 Punkte.
Dankeschön.
Werder Bähler holte nur 2 Punkte aus den letzten 5 Heimspielen. Wie schätzen Sie die Situation für Werder ein?
Abstiegskampf. Und wenn eine Mannschaft sich qualitativ so darstellt wie Werder, trotz des guten Personals, ist es für mich eher unverständlich, dass sie so weit unten sind. Und die Ambitionen von Jan Kofeld und des Vereins sind eine ganz andere. Das können sie überhaupt nicht abrufen. Und ich habe bei diesem Spiel auch keinen Qualitätsunterschied gesehen, was das Personal angeht. Der Kader müsste qualitativ eigentlich stärker sein, als was auf den Platz gebracht wird. Abstiegskampf.
Wie unbequem ist Paderborn zu spielen?
Wir haben sie ja jetzt auch nächsten Mittwoch.
Ja,
ich denke, sehr unangenehm. Ich glaube, dass sie viele Tempospieler drin haben und dass sie dir natürlich immer wieder auch wehtun können, wenn du selber, wie wir es gerade auch gehört haben, mit dem Ball nicht seriös genug umgehst, zu oft Bälle verlierst, sie in solche Momente kommen lässt. Dann sind sie unglaublich gefährlich und das haben schon ein paar andere Mannschaften auch gemerkt dieses Jahr.
Mhm. Ich sehe es nicht ganz so, was du eben gesagt hast, dass sie jetzt im Abstiegskampf sind. Das waren sie vorher auch. Wenn ich 8-mal hintereinander nicht gewinne und nur durch so einen Auswärtssieg in Wolfsburg dann 14 Punkte habe, ohne diesen Sieg hätten sie 11 gehabt und stehen ganz, ganz unten mit drin. Also ich sehe diese Virulenz von diesem Ergebnis nicht. Das ist natürlich klar, gegen den unmittelbaren Konkurrenten zählt das doppelt. Denn wenn ich gewinne oder unentschieden spiele, ist natürlich
und was... Und je später der Zeitpunkt, desto deutlicher.
Klar, natürlich. Aber Sie wissen, dass Sie eine problematische Situation haben.
Ist es besonders schwierig, dass man eigentlich andere Ambitionen, auch Hoffnungen hatte und jetzt eben irgendwie anerkennen muss, hey, das sieht erstmal nicht so aus, als ob man nach oben, sondern eher, dass man nach unten schauen muss?
Ja, ich glaube, letztes Jahr war es bei Werder Bremen ja auch schon so, dass man wirklich immer nach oben geschaut hat und dann irgendwann hat man gemerkt, die Mannschaft hat die Qualität nicht. Und ich sehe jetzt momentan auch nicht irgendwie den Punkt, wo ich sage, der oder der Spieler müsste noch so viel besser spielen, damit es besser wird. Also ich glaube, Das ist ein bisschen so, dass sie bei der Zusammenstellung des Kaders auch ein bisschen sich überschätzt haben. Ich sehe die Qualität ehrlich gesagt nicht, über die viel diskutiert wird. Und man merkt ja auch bei Kofeld, wie schwer er sich tut, dass er das Ruder jetzt mal rumreißt. Also ich sehe jetzt auch noch nicht den Hebel, den er ansetzen kann. Also ich glaube, das wird eine sehr, sehr zähe Saison für Werder Bremen.
Ja, das ist richtig. Aber ja, ich denke auch nicht, dass sie... jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte eigentlich was anderes sagen.
Thema Abstiegskampf bei Werder oder Qualität von Werder?
Ja,
schwierig für einen Trainer, weil wenn man eine positive Dynamik hat, hat man das Gefühl, die Dinge laufen von außen. Die Dinge laufen von alleine. Umgekehrt, wenn du in so einer negativen Spirale bist, fehlt manchmal ein Schritt und das Selbstvertrauen, all diese Dinge.
Ja, ich glaube, das Entscheidende ist, dass du die Situation annimmst. Mhm. Du hast gesagt, wie schwierig ist das, das jetzt anzunehmen. Du hast gerade gesagt, naja, er schafft es vielleicht jetzt nicht, diesen Umschwung einzuleiten. Aber es ist natürlich so, dass es sehr früh in der Saison noch ist. Und die größten Probleme bekommen eigentlich die Mannschaften, die im letzten Drittel der Saison plötzlich unten reinrutschen und dann mit einer Situation konfrontiert sind, die schwierig ist. Und jetzt wissen sie halt, wo sie stehen. Vielleicht reicht die Qualität nicht, keine Ahnung, aber sie wissen, was sie machen müssen. Ohne jetzt schon ganz unten drin zu stehen. Sie haben ja auch noch den Vorteil, dass ein paar Mannschaften unter ihnen stehen.
So eine Niederlage gegen Paderborn ist natürlich schon ein Alarmzeichen. Ich meine, die haben ein Spiel gegen Düsseldorf gewonnen, die man ja auch eigentlich mehr unten dazu rechnet von den Kaderqualitäten her. Also ich glaube, wenn es denen jetzt nicht zu denken gibt, dann wird es langsam ein bisschen
gegen
spät.
Gegen Mannschaften aus Ostwestfalen kann man schon mal verlieren.
Aber in Bremen wird immer noch so argumentiert, als ob man ein Kandidat für Europa-League-Plätze wäre. Die Qualität sei toll, da war aber nur Pech alles. Also wird immer noch alles noch so dargestellt, wir sind eine super Mannschaft, eigentlich gehen wir da gar nicht hin. Und das ist immer die Gefahr, wenn man dann plötzlich reinkommt, dass man damit überhaupt nicht klarkommt.
Also schwierig ist es, dass sie eine ganz, ganz schlechte Heimbilanz haben. Die haben 5 Punkte zu Hause nur geholt. Und für einen Abstiegskampf oder sagen wir mal einen Kampf um den Klassenerhalt macht es natürlich schon Sinn, wenn man zu Hause seine Punkte holen kann.
Wir warten auch auf Stimmen aus Bremen, wollen aber zunächst oder jetzt mal schauen und die Zeit einfach auch nutzen, auf das zu gucken, was oben stattgefunden hat. Also gestern die beiden Tore von Borussia Mönchengladbach, die wollen wir uns jetzt nochmal anschauen. Erste Halbzeit war schwer für Sie, haben Sie schon angesprochen. Bayern hatte eine ganze Menge Torchancen. Und dann kam Bensebaini, der seine Torjägerqualitäten gestern entdeckte. Zum einen per Kopf und dann nachher per Elfmeter. Ist er heute in die Kabine geschwebt? Wie war das?
Konnte ich nicht feststellen. Wir sind alle ganz normal zu Fuß eingelaufen, haben uns wie immer freundlich guten Morgen gesagt, haben gemeinsam gefrühstückt. Natürlich hatten wir eine gute Grundstimmung, gute Atmosphäre. Jeder hat dann seins gemacht, regeneriert, Spielersatztraining. Also wir gehen da schon sehr normal und sachlich mit um.
Jetzt ist Florian Kohfeldt da, den wollen wir jetzt nicht warten lassen. Er hat viel erlebt heute Abend und er steht bei Markus Lindemann.
Florian Kohfeldt nach dem 0:1. Was geht in Ihnen vor? Wut, Niedergeschlagenheit, ärgerlich? Was bewegt Sie im Moment?
Ja, alles. Es war heute nicht gut. Wir haben das nicht so erzwungen, wie wir es wollten. Gerade erste Halbzeit war es nicht gut. Dann ist es natürlich fast schon dramatisch, kurz vor Schluss das Gegentor zu kriegen. Aber wir haben heute nicht genug getan dafür, um das Spiel zu gewinnen. Und deshalb bin ich enttäuscht, sauer. Und jetzt bleibt es einfach festzuhalten. Wir sind in einer schweren Situation. Der Sieg letzte Woche ist damit nicht viel wert. Und wir müssen durch diese Situation durch diese Saison jetzt so ein bisschen durch. Das merkt man schon deutlich. Und deshalb bin ich schon sauer.
Wie war diese erste Halbzeit möglich nach dem 3:2-Sieg in Wolfsburg und der aufgekommenen Lockerheit, der Euphorie, die durchaus spürbar war? Weshalb hat Ihre Mannschaft dann im ersten Durchgang so Fußball gespielt?
Ja, das müssen wir noch besprechen. Also das kann ich jetzt so nicht sagen. Also es natürlich hat auch ein bisschen was mit dem Gegner zu tun, aber auch mit dem, was wir auf den Platz gebracht haben, gerade gegen den Ball. Passspiel war nicht gut. Es gab schon auch fußballerische Ansätze, warum wir nicht gut gespielt haben. Aber insgesamt dieses Weserstadion-Gefühl ist heute nicht so aufgekommen, das muss ich schon sagen.
Müssen Ihre Jungs auch das Thema Abstiegskampf komplett verinnerlichen aktuell?
Ja, wir müssen uns schon bewusst sein, dass wir in einer schweren Situation sind, aber wir müssen mit unseren Qualitäten da rauskommen. Wir werden keine Mannschaft sein, die viel auf zweite Bälle spielt, die nur über den Kampf kommt, sondern wir müssen auch unseren Fußball weiterspielen. Das ist sehr wichtig, das haben wir heute nicht getan und deshalb haben wir heute verloren und das ist sehr ärgerlich.
Und die Situation jetzt nach 14 Spieltagen, ist diese Situation auch korrekt abgebildet in der Tabelle? Also ist Werder Bremen im Moment auch nicht besser, nicht stärker?
Ja, absolut. Das ist, da muss man jetzt nicht drum rumlügen. Also wir hatten genug Spiele, um Punkte zu sammeln. Und das haben wir nicht so in dem Maße getan, wie wir wollten. Und von daher ist die Tabelle dann das, was der Gradmesser ist.
Wie kriegen Sie Ihre Truppe wieder hin? Das nächste Auswärtsspiel in München nächste Woche.
Ja, schönes Spiel, viele Zuschauer und ganz ordentlicher Gegner. Ja, wir werden weiter dran arbeiten an unserem Fußball. Das ist das alles Entscheidende. Wir müssen jetzt nichts beschwören, wir müssen keine Gemeinschaft beschwören, wir müssen nichts. Das ist alles aus meiner Sicht nicht unser Problem. Wir müssen an unserem Fußball arbeiten. Und da gab es den ein oder andere Störfeuer in diesem Jahr. Das ist nun mal so. Wir haben viele Sachen gehabt, die unseren Rhythmus immer wieder durcheinander gebracht haben. Und wir müssen an unserem Fußball arbeiten. Das ist entscheidend.
Und wie gehen Sie da vor jetzt in den nächsten Tagen mit Einzelgesprächen? Nehmen Sie sich die ganze Gruppe?
Ja, wir werden Einzelanalysen machen, wir werden mit der gesamten Mannschaft reden. Das ist jetzt kein Unterschied zu den anderen Wochen, aber es ist natürlich schon so klar, dass du letzte Woche das Gefühl hattest, jetzt können wir bis Weihnachten nochmal einen Schritt machen und dann kriegst du jetzt heute wieder richtig einen auf den Deckel. Und das ist einfach jetzt eine schwere Situation, durch die wir durchgehen müssen und das werden wir tun.
Danke Florian Kohfeldt und zurück ins Studio.
Ja, mir imponiert, wie sachlich er versucht, die ganze Situation zu analysieren. Und wir sehen ihn hier nochmal mit Steffen Baumgart. Und auch, dass er, wie man das so schön nennt, versucht, bei sich zu bleiben. Haben Sie selber auch mal Abstiegskampf erlebt als Trainer?
Ja, mit Lok Leipzig, so meine erste Seniorentrainerstation. Da haben wir dann. Ja, unangenehm natürlich, aber ich glaube, so wie das Flo macht, ich habe mit beiden übrigens zusammen den Fußballlehrer gemacht, mit Baumi und mit Flo, kennen beide sehr gut. Ich glaube, er beschönigt nichts, er beschreibt die Situation relativ treffend und dann musst du einfach dranbleiben, du musst darfst nicht die Nerven verlieren, das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Aber natürlich immer der Realität auch ins Auge schauen, ganz wichtig. Am Ende des Tages ist es, geht's immer über Arbeit, das ist das Entscheidende.
Ja, so ist das. Und wir haben eben schon die Tore von Borussia Mönchengladbach gesehen, wollen jetzt mal schauen auf das, was sich da in der Tabelle dadurch ergeben hat. Borussia Mönchengladbach hat die Tabellenspitze, die Tabellenführung gefestigt. Und das Interessante ist, dass es eben mehrere Teams gibt, genau 6, die vor dem FC Bayern München im Moment sind. Also die Bayern sind, wenn man so will, Jäger unter anderem von Bayer Leverkusen und
Freiburg,
exakt. Ja, Bela, was sagt uns der Blick jetzt auf die Tabelle? Ist es für die Bayern genau deshalb schwieriger als auch noch in der vergangenen Saison?
Ja, klar. Letzte Saison gab es einen Konkurrenten und ich glaube, Marco, wir sind über den berühmten Begriff Momentaufnahme allmählich hinaus, wenn eine Mannschaft schon seit 2 Monaten Spitzenreiter der Bundesliga ist. Und den Bayern fehlt natürlich auch das, was sie früher immer ausgezeichnet hat, in enge Spiele auch zu entscheiden. Also die Konkurrenz hat das erkannt und es ist auch Leipzig noch zu nennen, finde ich, für mich eine beeindruckende Serie dahingelegt hat. Dortmund kommt wieder, also das wird viel, viel schwieriger als für die, hat Kimmich auch gestern angedeutet, also in der letzten Saison, als sie 9 Punkte aufgeholt haben. Jetzt sind es 7 schon sehr viel in der Konstellation.
Ja, also Kimmich war wirklich gestern stocksauer. Ich glaube, dieses Schönreden ist es, was ihm momentan noch gegen Strich gibt. Also wenn man das mit 9 Punkten da anfängt, jetzt sind 7 Punkte und man stand letzte Saison besser da. Also das ist schon so ein Weckruf gewesen an die Mannschaft, weil so richtig erklären können sie es bis jetzt
nicht. Aber losgelöst mal vom Thema Bayern, über das wir noch sprechen werden. Die Situation in der Tabelle, wie interpretieren Sie die?
Ja, also ich glaube, da wird schon wahrgenommen, dass da ein paar Gegner sind, die durchaus dieses Jahr Meister werden können. Und vor allem, was mich so überrascht, Trainer, die auch Meister werden wollen. Also wenn man jetzt mal Nagelsmann sieht, der hat überhaupt kein Problem mehr drüber, Meisterschaft zu sprechen. Dortmund hat sowieso ausgerufen. Der Kollege hier hat es gestern ein bisschen durch die Blume gesagt. Da bin mal gespannt, ob er das irgendwie nochmal verdeutlicht. Also oben bleiben, oben sein, zu Recht oben sein, ist ja auch schon so ein bisschen Meisterambitionen. Und das gefällt mir eigentlich in dieser Saison, dass da wirklich Leute da sind und sagen, wir wollen Meister werden.
Akzeptieren Sie, dass man Borussia jetzt zumindest als Titelkandidaten benennt?
Ich akzeptiere alles, was von außen kommt. Also ich höre mir das gerne an und wir wissen aber schon auch, und ich bin da gestern ein bisschen falsch verstanden worden, als ich gesagt habe, dass wir dorthin wollen, habe ich eigentlich gemeint, den Auftritt des FC Bayern bei uns als tatsächlich in der ersten Halbzeit als Spitzenmannschaft mit diesem Mir Samir in einer schwierigen Situation nach Mönchengladbach zu kommen, volles Haus und trotzdem so dominant aufzutreten, das ist das, was wir auch uns erarbeiten wollen. Und wenn wir das schaffen, habe ich gesagt, dann können wir irgendwann auch mal über runde Teller reden. Also wir haben gestern beides gesehen. Wir haben gesehen, dass wir zu Recht da oben stehen mit dieser zweiten Halbzeit, mit den beiden Toren, die wir dann geschossen haben, mit dem Glauben an den Sieg, auch gegen FC Bayern München. Aber in der ersten Halbzeit haben wir gesehen, dass noch ein Stück Weg vor uns liegt. Also glaube, da ist uns nicht so viel gelungen von dem, was wir uns vorgenommen hatten.
Woran würden Sie den Erfolg einer Saison messen? Machen Sie das dann letztlich auch an einer Platzierung fest?
Absolut. Also dafür arbeiten wir, dafür sind wir da. Das erwarten die Fans von uns, das erwartet die Öffentlichkeit, das erwarten auch wir selber. Also und wir wollen so weit wie möglich oben landen. Es tut mir leid, dass ich jetzt nicht sage, wir wollen die Schale in den Himmel
So weit wie möglich oben wäre ja Platz 1.
Im Zweifel würden wir uns auch damit zufrieden geben, ganz klar.
Also es wäre eine kleinere Überraschung als vor 3 Jahren Leicester in England oder so.
Ja. Also ich muss jetzt einmal erläutern, ich weiß nicht, wie oft Sie unsere Sendung sehen, das ist so ein Lieblingsthema von Ewald Lien und mir. Ja. Letzte Saison ging es immer um die Dortmunder, und wir haben Sie auch mal in einem Schaltgespräch danach gefragt. Es steht auch immer so die Frage dahinter, soll man wirklich irgendwann aussprechen und wenn ja, wann, dass man es will. Wie bewerten Sie, Ewald, bisher die Vorgehensweise von Borussia Mönchengladbach in diesem Punkt?
Also ich habe nicht das Gefühl, dass dort irgendjemand ausflippt oder dass sie auch bei aller Euphorie, bei diesem Tor ist doch logisch, wenn ich in letzter Sekunde so ein Tor erziele und damit relativ klar ist, dass ich das Spiel gewinne, dass das eine Gefühlsexplosion auslöst und alle übereinander purzeln und man weiß, naja, in einer Minute wird abgepfiffen und ich habe die Tabellenführung immer noch. Aber ich habe weder vor dem Spiel noch, auch wenn ich Marco jetzt erlebe oder Äußerungen nach dem Spiel höre von allen Verantwortlichen, nicht das Gefühl, dass irgendjemand glaubt, naja, also wir sind jetzt uneinholbar und wir sind Bayern München, sondern...
Das wäre ja auch naiv, das ist ja klar.
Ja, aber das ist ja unser Thema immer gewesen, dass ihr, du bist eigentlich schuld, dass Dortmund letztes Jahr nicht Meister geworden ist, weil du immer wieder bist du ein
bisschen... Andersrum, wenn die früher auf mich gehört...
Nein. Wobei, ich glaube, das ist so ein Journalistenhobby, ständig da irgendwelche Prognosen für Leuten in Twitter, dann nehme ich mich nicht mit aus, was intern geredet, das wissen wir ja gar nicht.
Ja, nein, also ich habe das ja immer gesagt, niemand...
Ich finde, es gibt aber, wenn ich das sagen darf, einen Unterschied zwischen dem, was Dortmund letztes Jahr gemacht hat. Die haben es geradezu also so panisch vermieden, das auszusprechen, während ja Marco Rose, wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe, zumindest in den Raum stellt, wenn es perfekt läuft, wie auch immer. Warum soll man das auch ausschließen? Das ist jetzt meine
Meinung. Ja, es war bei Dortmund so, dass man das Gefühl hatte, nein, also das wird nicht passieren oder jetzt haben wir keine Chance mehr. Das war, und am Ende war es nur ein Punkt. Ne? Das war sicherlich unglücklich. Sowas, ich würde es weder in die eine noch in die andere Richtung sagen, weil ich gewinne keine Spiele, indem ich sage, ich will sie gewinnen, sondern ich gewinne die Spiele nur, indem ich das tue, was nötig ist, um Spiele zu gewinnen.
Würden Sie irgendwann oder an welchem Punkt würden Sie switchen? Also mal angenommen, Spieltag 24, 25, 26 wäre die Situation in der Tabelle immer noch ähnlich. Könnte dann ein Punkt kommen, an dem man offensiv sagt, so hey komm, also jetzt sehen wir oder wirklich 33. zu und gehen aufs Ganze.
Natürlich könnte der Punkt irgendwann kommen. Aber ganz ehrlich, ich nehme diese Diskussion irgendwann ernst, wenn man mich nach 3 Niederlagen in Folge vielleicht ein 4-0 dabei mir immer noch ernsthaft die Frage gestellt wird, wie sieht's mit der Meisterschaft aus? Ich glaube nicht, wenn wir 4-0 verloren hätten gegen die Bayern, was ja in der ersten Halbzeit durchaus möglich gewesen wäre, dass irgendjemand danach mir die Frage nach der deutschen Meisterschaft gestellt hätte, sondern wir hätten sicher am nächsten Tag gelesen, dass es noch nie einen Tabellenführer gab, der so chancenlos war gegen den deutschen Meister. So, das ist einfach der Fakt und wir lassen uns dort einfach nicht treiben. Darum geht's mir. Weder nach oben noch nach unten. Wir versuchen sachlich alles aufzuarbeiten, sind ambitioniert. Also das sagen wir, glaube ich, auch immer wieder sehr gerne, dass wir Fußballspiele gewinnen wollen. Und dann ist es unser Ziel, das Maximum einfach rauszuholen aus der Saison.
Botschaft ist angekommen. Wir sprechen gleich und haben genügend Zeit.
Okay.
Ewald, weiter über Borussia Mönchengladbach und dann im weiteren Verlauf des Sendungs natürlich auch noch über die Bayern. Bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, haben unter anderem zu Gast Marco Rose, den Trainer von Borussia Mönchengladbach, der viel gefragt ist jetzt in dieser Phase und für die, die später eingeschaltet haben, heute eingesprungen ist kurzfristig für Max Eberl, den Manager. Was ist jetzt wichtig, wenn auch ein Hype so um Ihre eigene Person gemacht wird? Sie sind ja eigentlich ein Typ, der immer auch darauf achtet, dass das ganze Trainerteam auch mit im Boot ist bei der Betrachtung der ganzen Angelegenheit.
Ja, genau, das ist wichtig. Also, dass jeder weiß und realisiert, dass es immer Teamarbeit ist, heutzutage vor allen Dingen, wo du dich um viele, viele Dinge kümmern musst, wo es einfach auch Spezialisten gibt, die Dinge besser können als du selber möglicherweise. Und ich verlasse mich gerne auf die Leute. Ich denke, dass es auch wichtig ist, dass die, die Mitarbeiter ein gutes Gefühl haben. Arbeitsatmosphäre ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, um in der Gruppe erfolgreich zu sein. Und das haben wir im Moment alle gemeinsam auch ganz gut im Griff. Ich habe das Gefühl, dass jeder gerne ins Stadion kommt und daran mitarbeitet, dass wir erfolgreich sind.
Fasziniert Sie die Wucht, die ein Traditionsverein wie Borussia entwickeln kann?
Absolut. Also muss ich sagen, vom ersten Tag an Trainingslager am Tegernsee, wie viele Fans dort die ganze Woche tatsächlich Urlaub gemacht haben, um uns zu sehen. Trainingseinheiten in den Ferien bei uns am Stadion, wenn du hörst, wo die Leute überall herkommen, Schweiz, Hamburg, aus dem Osten der Republik, aus meiner Heimat. Also Borussia ist ein großer Verein mit einer unglaublichen Fanbasis und da ist schon Wucht dahinter.
Ja, in den 70ern die Basis gelegt worden, ja. Unter anderem mit Ewald Lien, aber mit der ganz großen Generation natürlich um Vogts, um Netzer, um Heinkes, um Bonhoff, Kleff im Tor und wie sie alle hießen.
Ja, das ist richtig. Können wir jetzt über seine Taktik reden?
Also das war jetzt die kürzeste Antwort, wenn man das überhaupt als solche bezeichnen kann, die ich hier von Ewald Lien gehört habe. Ewald ist ja, es ist ja schwer zu ergründen. Er ist ja mittlerweile nicht nur mit Zetteln, sondern multimedial unterwegs und ich kann seine Mienensprache dann immer oder seine Mimik schwer deuten. Ich schlage jetzt mal Folgendes vor, Ewald. Ja. Wir schauen uns den Film an, lassen die Bilder sprechen, so habe ich das mal gelernt und dann sprechen wir über die Taktik. Einverstanden?
Jürgen Möller. Ist ja eine Fußballsendung.
Genau. Dann bietet sich das durchaus an, mal über Taktik zu sprechen. Jürgen Müller hat gestern sehr emotionale Brussen beobachtet.
Die Borussia auf dem Weg zur Herbstmeisterschaft. Wie jedes kleine Fußballwunder hat auch diese Geschichte ihren Ursprung. Und zwar in der letzten Saison, als sie die Ära Hacking beendeten, trotz Rang 5. Und dann mit Marco Rose etwas Neues wagten.
Neuen Ansatz meine ich nicht, dass das, was alles alt war, jetzt weg ist, sondern auf das bauen wir auf. Und Marco ist ein Trainer, der eben auch Ballbesitz haben möchte. Aber er bringt eben vielleicht neue Facetten in unser Spiel, neue Ideen, neue Grundgedanken, die die Spieler dann verinnerlichen.
Rose, einst Spieler unter Klopp. Sein Credo? Den Gegner stressen, immer unter Druck setzen, mehr vertikales Spiel wagen. Er bekam Neuzugänge für 40 Millionen und alle schlugen ein. Der dynamische Liner hinten rechts, vorne Embolo und Thuram, die schon für 11 Treffer sorgten. Und der gestrige Doppeltorschütze Benze Baini. Borussia reloaded. Sie klingen selbstbewusst wie lange nicht mehr.
Lassen Sie sich diesen Herbsttitel noch nehmen? Mal schauen. Es sind noch ein paar Aufgaben vor uns, aber die Momentaufnahme wird immer schöner.
Natürlich hatten Sie gestern auch Spielglück. Und doch ist es kein Zufall, dass sie mit viel Mut und Einsatz trotz einer schlechten ersten Hälfte nochmal zurückkamen.
Ich glaube, das ist genau der Schlüssel von diesem Spiel, dass wir daran geglaubt haben, dass wir genau dann mutig waren, dass wir genau dann besser die Räume gefunden haben und einfach uns mehr zugetraut haben. Und das ist toll.
Die Fohlen im Rausch. Ein durchdachter Plan geht auf.
Zu einem durchdachten Plan gehört auch immer die Taktik, Ewald Lien. Und Ewald hat jetzt nochmal 2:30 Anlauf genommen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Was ist Ihnen gestern bei der Taktik der Borussia aufgefallen?
Ja, das ist ja jetzt nichts Unnormales. Es ist nicht nur mir aufgefallen, dass er Embolo und Hermann draußen gelassen hat, die vorher super stark waren, Schnelligkeit tiefer reingebracht haben. Natürlich habt ihr alle paar Tage ein Spiel. Ihr spielt jetzt in der Euroleague, kann ich verstehen. Aber ich kann mich daran erinnern, dass wir hier, glaube ich mal, mit dir diskutiert haben über die Grundordnung damals, wo du mit der Raute gespielt hast und wo es am Anfang mal Raute, mal 4-2-3-1 oder 4-3-3 und ihr dann viel mehr am Ende jetzt zu diesem 4-3-3 gegangen seid, auch mit schnellen Leuten auf Außen. Thuram von links, Hermann von rechts, die Positionen wechseln, die für Tiefe sorgen. Und es hat mich halt überrascht, dass du gestern zurückgekommen bist zu dieser Raute, was auch gegen Wolfsberg zum Beispiel gar nicht funktioniert. Natürlich kann man das jetzt nicht von einem Spiel abhängig machen. Aber für mich war diese, aus meiner Sicht, diese Wahl der Grundordnung auch mit dafür verantwortlich, dass Bayern so dominant war. Ich erinnere mich an das Spiel Leipzig gegen Bayern München, wo Nico hinterher gesagt hat, das war eines unserer besten Spiele. Dabei hat Leipzig mit 3-5-2 gespielt. Und Bayern konnte auf den Flügeln machen, was sie wollten. 2-1 immer. Und erst als er umgestellt hat auf ein 4-3-3, waren sie nicht nur auf Augenhöhe, sondern haben das Spiel dominiert.
Stimmt, kann ich mir auch noch dran erinnern.
Ja. Ne? Genau so.
Unser Ansatz gestern war einfach, deswegen sind wir auch zur Raute zurück, dass wir uns vor allen Dingen darum kümmern, wie können wir den Gegner gegen den Ball stressen. Also wir gegen den Ball. Und wir wollten mit zwei Stürmern anlaufen, auch relativ hoch, aktiv. Und wollten am Flügel Situationen, wir wussten, dass Bayern natürlich, wenn du das Zentrum schließt, mit einer Raute hast du es ganz gut dicht, aber am Flügel, dann haben sie immer wieder natürlich Hinterlaufen, Vorderlaufen, Außenverteidiger, sehr hohe Qualität, 1-1, schwierig gegen sie. Das bedeutet, wenn du in der Raute deinen Achter auf den Außenverteidiger anlaufen lässt vom Gegner, dann können sie nicht mehr in 2-1 Situationen kommen. Wenn du im 4-3-3 mit deinem Flügelstürmer außen-innen anläufst, auf vom Außenverteidiger weg auf ihren Innenverteidiger, dann kann er hinten dem Außenverteidiger nicht mehr helfen. Wir wollten sozusagen einfach Druck aufbauen und trotzdem hinten die Optionen haben, am Flügel zu unterstützen. Ist nicht so gut aufgegangen, richtig, weil Bayern sich unglaublich gut in unsere Raute bewegt hat, weil sie immer wieder in unsere Raute reingespielt hat, dort dann verlagert hat auf die andere Seite und dann hast du sehr, sehr weite Wege. Es hat aber nicht funktioniert, weil ich glaube, die Raute das Thema war, sondern wir haben es einfach nicht so auf den Platz bekommen, wie wir uns das vorgestellt haben.
Einmal kurz dazwischen gefragt an die anderen in der Runde. Wann ist Ihnen klar geworden, dass Sie was verändern müssen?
Ja, also in dem Moment, wo Bayern dann doch die ein oder andere gute Möglichkeit hatte und wir einfach auch gefühlt, wir definieren uns schon auch über Ballgewinne und wir fühlen uns nicht gut, wenn wir merken, der Gegner hat zu oft und zu lange den Ball. Und das hatte Bayern gestern. Und in dem Moment haben wir dann schon draußen natürlich diskutiert, was können wir machen. Und wir wussten, dass natürlich das 4-3-3, 4-2-3-1 dann auch gegen den Ball gut funktioniert hat, dass die Jungs sich darin wohlfühlen. Und das war für uns von Anfang an klar, dass wenn wir keinen Zugriff bekommen, dass wir dann auch die Möglichkeit nutzen, natürlich den Jungs wieder Sicherheit zu geben, indem sie sich wohlfühlen.
Also mein Eindruck war jetzt nicht nur, Entschuldigung, dass das defensiv nicht funktioniert hat, sondern offensiv habt ihr dadurch natürlich auch wenig Tiefe. Der Einzige, der dann über rechts mal kam, war Leimer und auf der anderen Seite Benzebaini, aber die hatten natürlich 80 Meter Anlauf. Und in dem Moment, wo ihr wieder zurückgekehrt seid zu dem System, habt ihr auch diese Tiefe gehabt. Und gerade in einem Spiel, wo Bayern mit Schnelligkeitsproblemen behaftet war. Kimmich spielt rechter Verteidiger, Boateng hatte auch Probleme und dann war plötzlich diese mit Embolo wieder die Schnelligkeit da, die sie nicht verteidigen konnten und mit Hermann auch. Also ich habe das auch in der Offensive als von dem Moment an, wo sie drin waren, war Bayern total gestresst.
Ja, wo ich sagen muss, du hast, wenn du es offensiv spielst, relativ häufig fast ähnliche Abläufe wie im 4-3-3, weil wir spielen ja auch im 4-3-3 nicht nur breit weg vom Flügel.
Klar.
Das Thema war einfach, dass Bayern auch sehr gut presst. Jetzt unser Hansi Flick, das muss man wirklich sagen. Mhm. Und wir eine Mannschaft sind, die natürlich nicht nur auf lange Bälle setzt, aber gegen die Bayern macht es schon Sinn, weil sie, wenn sie hochpressen, auch wirklich an der Mittellinie verteidigen, dann vielleicht auch mal einfache Bälle oben drüber zu spielen. Wir wollten die Räume vor ihrer Abwehr finden mit unseren beiden Achtern, mit unseren Stürmen, mit unserem Zehner auch. Aber dort sind wir zu selten hingekommen, weil sie einfach richtig gut uns auch attackiert und angelaufen sind.
Und ein bisschen Pech war natürlich auch dabei. Bayern hat ja auch sehr untypisch begonnen. Also vielleicht wäre die Taktik ganz anders aufgegangen, wenn Gnabry da gespielt hätte. Der hat das Tempo reinbringen. Spielte Müller rechts, der natürlich auch den Hang hat, in die Mitte zu ziehen. Dann war natürlich, ging das nicht ganz so auf. Und ich fand halt, Bayern hat auch sehr viel Respekt mit der Aufstellung gezeigt vor dem 4-3-3, dass man Kimmich da wieder rechts aufgestellt hat. Ich glaube, eins der Erfolgsfaktoren von Flick war ja eben dieses deutsche Dreieck da in der Mitte. Und da hat man schon gesehen, wenn er das auflöst, da hat er schon Respekt gehabt vor den schnellen Flügelspielern. Also Thuram, der natürlich eine wahnsinnige Saison spielt, hätte dann wahrscheinlich gegen Kimmich spielen sollen. Das ging dann ja dann auch wieder nicht auf, weil er wieder mit zwei Stürmern da vorne gespielt hat. Also war alles ganz anders, wie man es vor dem Spiel eigentlich hätte erwarten müssen.
Auch darauf haben wir ein bisschen natürlich gesetzt, auf einen kleinen Überraschungseffekt. Ja.
Waren Sie überrascht, dass Gnabry nicht von Beginn an spielt beispielsweise, beziehungsweise dass Kimmich dann tatsächlich über rechts gekommen ist und nicht auf der 6 war?
Ja, als wir die Aufstellung gesehen haben, war uns das dann fast schon klar. Aber dass Gnabry nicht anfängt, war dann sicherlich schon auch ein bisschen überraschend. Aber man muss jetzt ehrlich sagen, die Jungs, die dann dafür spielen,
bitte. Geht auch.
Nach 20 Minuten kam ja auch Perisic rein und Müller ist dann wieder ins Zentrum reingeholt.
Aber mich hat ein bisschen gewundert, dass ihr relativ spät umgestellt habt. Also es hätte zur Pause schon 3 oder 4-0 stehen können. Also das ist schon, also wenn es doof läuft, dann ist das Spiel verloren.
Aber es ist ein Irrtum. Also ich habe das jetzt auch öfter gelesen, gehört und gesehen, auch im Fernsehen.
20, 30 Minuten schon umgestellt.
Genau. Wir haben nicht erst zur Pause umgestellt, wie die meisten, sondern wir haben schon nach, ja, ich glaube, 30 Minuten irgendwann umgestellt. Aber wir haben dann schon auch die Pause gebraucht, nochmal, um ein paar Dinge zu besprechen.
Also umgestellt, ich habe den Player sehr häufig gesehen, der über rechts dann kam. Genau. Ne?
Ja. Wenn wir über das Große und Ganze sprechen, ich habe eben über die Tradition gesprochen. Das Spannende bei Borussia Mönchengladbach ist ja, dass im Moment Tradition mit Moderne verbunden wird und dass Sie auch geholt worden sind, um nochmal neue Aspekte reinzubringen. Hatten Sie von Beginn an das Gefühl, dass das auf fruchtbaren Boden fällt, dass es eine Bereitschaft gibt, sich diesen neuen Dingen zu öffnen?
Absolut. Und auch nur deswegen habe ich es gemacht, weil mir durch Max vor allen Dingen ziemlich klar auch aufgezeigt wurde, dass es das ist, was der Verein möchte, worauf der Verein auch wartet. Nochmal, Dieter hat großartige Arbeit geleistet in der Zeit davor. Der Verein hat erfolgreich gespielt und trotzdem wollte man ja was Neues dazu. Und ich muss sagen, vom ersten Tag an hat meine Mannschaft das sehr, sehr positiv aufgenommen, ist extrem fleißig gewesen, hat sich auch nicht von negativen Erlebnissen in irgendeiner Form von dem Weg abbringen lassen, sondern sie möchte immer mehr auch dazulernen. Sie ist bereit, die Dinge anzunehmen. Und das ist natürlich der fast wichtigste Faktor, überhaupt eine Mannschaft, die willig ist und das umsetzen möchte.
Ich habe das schöne Bild gelesen des sicheren Hafens, in dem sich die Borussia in den letzten Jahren befunden hat. Und jetzt war man bereit, sozusagen zu neuen Ufern aufzubrechen. Also genau der richtige Zeitpunkt, ganz offensichtlich. Ja,
sehr, sehr, sehr mutig, muss ich sagen. Also wie du sagst, also ich habe mit Netzer vor kurzem, durfte ich zusammensitzen, der auch gesagt hat, er zieht den Hut vor Max Eberl, weil es eine Entscheidung war, einfach komplett in einer Situation, wo man sagt, es ist eigentlich okay. Also für Gladbacher Verhältnisse war das ja jetzt nicht schlecht. Er hat sogar verglichen, was ich echt ein sehr, sehr großes Kompliment fand, mit seinem Move damals Ernst Appel zu holen. Also ich finde, ja, kommt auch aus Österreich irgendwie wie du.
Aber, ich habe 6 Jahre gelebt.
Dann sage ich ja irgendwie. Ja,
damals waren die fortschrittlichen Trainer aber in Holland. Und er war bei Feyenoord seiner Zeit und hat dort diesen Fußball.
Ja, ja. Aber dieser Vergleich, ja, das finde ich schon eine Schublade, wo ich sage, Respekt und wie gesagt, man hätte es bequem haben können.
Also für jemanden, der beim HSV-Manager wie Günther Netzer ist, die Erwähnung von Ernst Happel der absolute ultimative Ritterschlag, so wie jetzt auch Hennes Weisweiler, dessen Geburtstag sich zum 100. Mal gejährt hätte, in dieser Saison immer mal auch genannt wurde. Ist das ein Vergleich, den
ja, also, man ja, das war mal gelesen, dass Marco Rose ist ja mit der möglichen Meisterschaft, der dem Weisweiler nachfolgt. Ja. Aber die letzten beiden Titel waren, glaube ich, von Udo Lattek. Ja. Also, aber auch ein gutes Vorbild, finde ich. Also,
wie ist das für Sie? Wird in der mulmig, wenn Sie sowas hören? Das ist ja so eine Spielerei dann auch. Hat aber auch, zum Beispiel auch Berti Vogts gesagt.
Marco, du kannst jederzeit die Möglichkeit, dass die Thematik hier zu ändern und sagen, darüber möchte ich nicht reden.
Na, Ewald, großartige Persönlichkeiten, ganz tolle Menschen sicher. Und man muss jetzt ehrlich sagen, Der Trainer Marco Rose ist so weit weg wie die Erde vom Mond, von den Erfolgen, die diese Männer sich erarbeitet haben. Ich glaube, dass ich auch ein ganz guter Typ bin, aber ich denke, da muss schon noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, damit man mich mit solchen Typen vergleichen kann.
Dann lassen wir die Klopp-Vergleiche wenigstens weg heute, können wir uns darauf einigen.
Den hätte ich jetzt auch nicht auf der Pfanne gehabt. Was mich jetzt interessiert, wie läuft die konkrete Vermittlung einer solchen Idee? Mir hat mal ein ganz kluger Bundesliga-Manager gesagt, gute Ideen haben viele Trainer, aber dann die Vermittlung an die Mannschaft, das ist das Entscheidende. Was ist da ausschlaggebend? Viele Gespräche, Training, Videoschulung, alles zusammen?
Du hast alles gesagt, was
glaube ich. Das ist schlecht. Das ist schlecht.
Warum sagst du es denn? Nein.
Du musst halt einfach Punkt 1 Offenheit dafür schaffen. Punkt 2 wieder, ich sag's nochmal, insgesamt Arbeitsatmosphäre und dann natürlich in der Vermittlung genau diese Punkte. Du musst es an den Mann bringen über Training am Platz, über visuelle Dinge, über Reden. Und vor allen Dingen Konsequenz in der Umsetzung. Also das bedeutet, dass du immer wieder auch auf das, was du willst, was dir wichtig ist, Wert legst, es immer wieder einforderst, damit es nicht irgendwann wieder anfängt, in irgendeiner Form zu verwässern.
Und ich glaube, einem neuen Mann hört man noch mehr zu als einem, der schon jahrelang da ist. Also immer, das ist keine Überraschung für mich, dass der erste und der zweite jeweils neue Trainer haben, also ganz neue, bei ihren Clubs, und dass die unumstritten sind im Verein, dass sie in Ruhe arbeiten können, dass sie den berühmten Hafen haben. Das unterscheidet vielleicht euren Club von dem einen oder anderen Bundesligisten, der sich auch in der Spitzenrolle etablieren
muss. Ja, das hat ja nicht mit neuem Trainer zu tun, sondern ich glaube, das hat mit der Art der Kommunikation zu tun.
Also so schnell? In der ersten Saison, ich meine, die ersten 3-4 Wochen, das war eher, sagen wir mal, reine Arbeit, aber die Ergebnisse gestimmt. Nachher wurde das Spiel auch noch besser und die Ergebnisse blieben. Also die ersten paar Wochen war das ja nicht so, dass man da sagte, Mensch, ist das toll, jetzt kommt der Messias. Das war schon auch ein bisschen Glück dabei, ne? Aber und danach hat sich das nach und nach durch die Ergebnisse, glaube ich, stabilisiert, die Mannschaft auch noch gefestigt.
Er hat natürlich aber auch was gemacht, was nicht so einfach ist. Den Ballbesitzfußball der Mannschaft versucht auszutreiben, er immer mehr kommt. Und da geht man natürlich schon an der Basis ran. Ja. In so einem Club, ich meine, Nagelsmann macht es vielleicht jetzt genau andersrum bei Leipzig, der jetzt wieder so ein bisschen mehr Ballbesitzfußball hineinzubringen, die Philosophie, und deshalb diese Mischung ist es
momentan. Aber da will ich mal sagen, ich habe nicht den Eindruck, dass das versucht wird, der Ballbesitz Fußball sozusagen auszutreiben. Also Fußball muss Ballbesitz beinhalten. Das ist jetzt
Ist weniger geworden, sagen wir mal so.
Wie bekommt man diese Balance hin? Darum geht es ja letztlich.
Ne? Genau, das ist das Thema.
Ach, ist schon wieder.
Wir wollen einfach in allen Spielphasen gut sein. Das ist so unser Anspruch, und wenn du natürlich das eine forcierst, verlierst du vielleicht ein Stück weit das andere. Und das ist so das Kerngeschäft, das ist die Kernaufgabe. Aber Bella hat einen wichtigen Punkt auch vor uns genannt. Ich glaube, auch das hat sich für mich bestätigt, dass Borussia Mönchengladbach einfach ein Verein ist, wo man hinkommt, man aufgenommen wird, sehr, sehr positiv von allen Mitarbeitern, wo man wirklich das Gefühl hat, dass die Leute hinter einem stehen, dass dir großes Vertrauen geschenkt wird und dass sie nicht beim ersten Gegenwind umkippen. Und das funktioniert über Jahre dort schon. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist heutzutage, um nachhaltig einfach dann auch irgendwann mal Ergebnisse zu bringen.
Das ist ein spannender Punkt. Also weil das mit der Tradition und dem Familiären, das ist ja nicht nur Folklore. Das hat ja dann offensichtlich doch auch konkrete Auswirkungen.
Seine Ruhe. Ein Kovac hat seine Ruhe gebraucht. Der Lucien Favre braucht sie immer noch. Eine permanente Trainerdiskussion und das Gefühl, dass man nicht zwingend hinter einem steht. Das wurde immer zwischen den Zeilen so ein bisschen formuliert. Der eine sagt das, der andere das Gegenteil. Das strahlt doch auf der Mannschaft irgendwann nochmal aus.
Das ist völlig klar. Also das ist ja kein Zufall, dass dort Trainer auch erfolgreicher sind, wo diese Ruhe besteht, wo man nicht permanent alles in Frage stellt, wo das Anspruchsdenken vielleicht zu hoch ist. Das ist eben nicht der Fall.
Eine gewisse Grundrauschen beim Profifußball gehört
das
mit dazu.
Das ist immer da. Das ist immer da. Das ist natürlich klar. Aber
wenn ich hektisch.
Na, also was ich eben noch hinzufügen muss, ich glaube, dass bei der ganzen Kommunikationsdiskussion, die wir gerade hatten, dass es wichtig ist, die Mannschaft mitzunehmen. Du wirst deine Mannschaft nicht überzeugen können, wenn du sie nicht mitnimmst. Du musst sie überzeugen, du wirst mit ihnen diskutieren, sie werden das sehen. Wir sind damit erfolgreich, es macht Freude, es ist die richtige Idee. Man kann nicht gegen eine Mannschaft etwas durchsetzen. Und dazu gehört eben eine gewisse Kommunikation. Aber die hören dir natürlich nur zu, wenn du auch in einem Ambiente bist, wo nicht alle 5 Minuten gefragt wird, dann bist du nächste Woche, denn meinst du bist nächste Woche auch noch hier?
Ich dachte, was ja, los gewesen wäre bei Dortmund oder Bayern bei 0-4 gegen, wie ist die, Wolfsberg?
Aber ich dachte ja immer, wir lernen ja immer, dass das bekommt keiner mit. Lesen ja alle keine Zeitung, gucken nicht ins Internet. Anyway, schauen wir mal auf ein paar Zahlen von Borussia Mönchengladbach, die das Geschäft dann auch erleichtern, wenn es einmal läuft. Seit 8 Spielen ununterbrochen Tabellenführer. Zweitbeste Bundesliga-Zwischenbilanz der Vereinsgeschichte. Und die gibt zum Teil sehr gute Zwischenbilanzen her, gerade aus den 70er Jahren. Und die Heimstärke ist auch ein echtes Fund, auf das Borussia Mönchengladbach setzen kann. Wie weit in dem Prozess, den Sie sich mal so gedanklich vorgenommen haben, ist die Mannschaft denn schon?
Ja, es ist nach wie vor ein Prozess und es bleibt ein Prozess, denke ich. Aber ich glaube, dass wir natürlich im Moment, wenn man einfach selber fühlt, wie wir spielen, wie wir Ergebnisse holen und auch Feedback bekommt, dass wir einfach auf einem richtig guten Weg sind, denke ich. Aber das Kernthema ist und bleibt einfach.
Woran gilt es denn noch zu feilen, zu arbeiten?
Wir haben vor uns darüber geredet, erste Halbzeit Bayern München, dass wir gegen so einen Gegner von der ersten Minute an mit der Überzeugung, mit der Entschlossenheit auftreten, dass wir nicht 1 Meter zu spät kommen oder 2 Meter, dass wir auch dort schon von Anfang an komplett im Spiel sind und dem Gegner Paroli bieten, um grundsätzlich Nachhaltigkeit natürlich in allem, was wir machen. Das sind so, glaube ich, die Punkte, dass wir mit Situationen, die auf uns zukommen, möglicherweise die auch mal ein bisschen schwieriger werden, richtig umgehen, dass wir mit dem momentanen Erfolg richtig umgehen. Also das ist ja, es passiert ja jeden Tag was. Es ist ja eine Dynamik in dieser Arbeit drinne, in der Bundesliga drinne, in dem Geschäft drinne, wo du einfach aufmerksam bleiben musst, weil es heute mit einem Sieg so aussieht und übermorgen mit zwei Niederlagen dann schon wieder du andere Themen haben kannst.
Die Fehler macht man im Erfolg.
Richtig,
ja. Heißt es. So, machen wir es an zwei, drei spannenden Namen fest. Was macht Thüram so stark, so außergewöhnlich in dieser Saison?
Punkt eins, dass er richtig gut aufgenommen wurde von einer charakterlich einwandfreien Mannschaft, von einem Verein, in dem Ruhe herrscht. Und natürlich dann aber auch die Qualität, weswegen wir ihn verpflichtet haben. Er ist ein physisch starker Spieler. Er ist dabei aber auch ein feiner Fußballer. Mhm. Kann immer wieder Situationen auf engen Raum lösen. Kann eins gegen eins gehen, bereitet Tore vor, schießt Tore selber. Und ist dabei aber noch lange nicht am Ende, sondern noch entwicklungsfähig.
Ja, und vor allem diese Scouting-Abteilung von Gladbach, muss man sagen, noch letzte Saison so einen Player gefunden zu haben, davor einen Typen wie Zakaria, gut, Thuram, sein Vater war Weltmeister, aber das ist noch kein Kriterium. Das ist das, was früher so in den 80er, 90er Jahren Werder Bremen hingekriegt hat, mit völlig unbekannten Leuten, die dann zu Stars wurden, wie Diego, wie Pizarro, wie, ja, dieses Trüffelsuchen, ist in Gladbach, also Max Eberl und sein Scouting-Team, das ist schon beeindruckend, auch mit den Mitteln, die man hat finanziell, verglichen mit anderen.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass sie immer wieder wichtige Spieler abgeben und trotzdem dann wieder gute Spieler finden. Dann, ja. Das muss man erstmal hinkriegen. Ich würde noch Benzebaini erwähnen. Ja. Der Wendt ist über lange Jahre ein sehr, sehr guter Spieler. Aber wenn ich jetzt Benzebaini sehe, wie er sich entwickelt und was noch für mich auch dazu kommt, ist diese Kopfballstärke. Das ist etwas, was man braucht. Wir haben es vorhin gesehen, da Union Berlin gegen Köln, wo Köln 2-3 große Spieler hat und Union hat 6-7. Und Benzebaini, wenn er sich vorne einschaltet, brennt der Baum. Der hat jetzt schon mehrere Kopfballtore gemacht. Oder der Nachschuss von Thüram, war das jetzt in dem Spiel? In welchem Spiel will das?
Kopfball? Thüram war Freiburg.
Gegen Freiburg, genau. Er köpft Abpraller. Also er ist halt, diese Körpergröße spielt eben auch eine Rolle. Und die Spieler brauchen natürlich auch eine gewisse Zeit, um sich reinzufinden. Aber es geht relativ schnell in Gladbach.
Generell die Dynamik über außen, Leiner ja auch auf der anderen Seite, Benzebaini. Ist das auch ein neues Fund, mit dem Borussia wuchern kann in dieser Saison?
Ja, ich glaube, da wir haben ja gerade über Taktik gesprochen. Also mir hat das immer am besten gefallen, wenn ihr so gespielt habt. Ich glaube, so im vierten Spieltag habt ihr die Raute mal abgesetzt dann für längere Zeit. Nämlich täusche. Und man sieht ja bei den erfolgreichen Mannschaften in Europa, das ist momentan so ein bisschen über die Flügel, schnelles Spiel, was den Bayern auch teilweise jetzt momentan so ein bisschen fehlt, was man da gesehen hat. Also ich finde es perfekt. Ich finde, die Raute muss nicht unbedingt sein, wenn man solche Flügel hat und gerne mehr davon.
Ich merke aber, dich drängt es immer wieder zu den Bayern. Gemach, kommen wir gleich noch zu.
Wir haben ja auch gute Spiele mit der Dreierkette gemacht schon dieses Jahr. Und Benzebaini ist gar nicht so groß. Also es ist jetzt gar nicht so ein Riese, aber er hat einfach ein sehr, sehr gutes Timing.
Was heißt nicht so groß? Also mir kommt er vor, bestimmt als 88.
Ja, wüsste ich jetzt gar nicht, aber ich glaube, ich bin größer als er, bin 1,87. Okay. Vielleicht sind wir auch gleich groß. Jetzt schaust du gleich wieder nach. Ja, aber was ich auch sagen muss, wir reden jetzt vor allen Dingen über viele Spieler natürlich auch, die wir neu geholt haben. Und tatsächlich, Steffen Korrell, Scouting-Abteilung, herausragende Arbeit. Aber wir dürfen auch die Jungs nicht vergessen, die
schon da waren.
Genau.
An wen denken Sie? Kramer,
wir müssen nur Sommer. Über die Position linker Verteidiger reden. Oskar Wendt hat auch schon oder drei Tore dieses Jahr geschossen, Tore vorbereitet. Auch da gab es viele Spieler, wo gesagt wurde, sie können diesen dynamischen Fußball nicht spielen. Und jetzt sehen wir alle, dass es funktionieren kann. Also ich glaube, dass wir insgesamt einfach ein cooler Haufen sind, der sehr ambitioniert ist. Und ich bin sehr froh, dass ich die Mannschaft trainieren darf.
Breaking News, Benzebaini, 1,86.
Ich wusste es, dass er 1 Zentimeter kleiner ist. Also das sehe ich jeden Tag beim guten Morgen.
Du hast recht, es kommt natürlich aufs Timing an. Nimm Gebre Selassie von Werder zum Beispiel, der ist noch ein paar Zentimeter kleiner. Kriegt aber jeden Kopfball.
Nicht groß. Also Kopfballtore kann man auch Wir denken an Riedle, ja, an Seeler, ja, die noch älteren
in der Runde. Weiß ich, als Signale der frühen Geburt.
Genau, wir sprechen gleich weiter noch über Borussia Mönchengladbach und über die Bayern. Bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte. Und ich habe mir im Vorfeld der Sendung Zahlen über Marco Rose angeschaut in dieser Saison. Die sind dann tatsächlich beeindruckend. Ich weiß, dass Sie das, wie gesagt, nicht so sehr an sich selber festmachen wollen. Aber natürlich schaut man mal drauf. Zweimal Meister, einmal Pokalsieger auch in Österreich. Bester Punkteschnitt aller Gladbacher Trainer. Und jetzt auch erstmals gegen die Bayern gewonnen. War Gewinn für Sie in Ihrem Leben immer ein ganz entscheidender Antrieb? Sind Sie ein Winner-Typ? Fühlen Sie sich als solcher?
Ich habe auch schon bei Vereinen gespielt, wo ich mehr Spiele verloren als gewonnen habe. Aber gewinnen fühlt sich natürlich immer gut an.
Immer gewinnen zu wollen, heißt ja nicht, dass man es immer schafft. Aber man
richtig, ja, die richtigen Schlüsse ziehen, aber dran arbeiten zumindest und alles dafür tun, dass man die Wahrscheinlichkeit erhöht, ständig zu gewinnen. Ich denke, dass das wichtig ist. Und meine Zeit in Salzburg, natürlich die 6 Jahre, haben mich dann schon sehr geprägt, weil es dort tatsächlich dann vor allen Dingen ums Gewinnen ging.
Youth League auch gewonnen, das war ja auch schon ein sehr bemerkenswerter Erfolg, der international ausgestrahlt hat. Haben Sie gestern während des Spiels immer an den Sieg geglaubt und das auch versucht, der Mannschaft zu vermitteln? Oder hätten Sie an irgendeinem Punkt einen Unentschieden genommen?
Mein Unentschieden nehmen, also wir haben so gewechselt, glaube ich, das hat jeder gesehen, immer wieder offensiv nachgewechselt, war auch offensiv rausgenommen dafür, aber in keiner Form verwaltet. Natürlich hast du immer wieder mal Tage, Spiele, wo du dann möglicherweise auch mal drüber nachdenkst, okay, wenn wir hier heute rauskommen aus der Nummer sauber, dann haut's auch hin. Aber grundsätzlich haben wir uns vorgenommen, vor dem Spiel zu gewinnen. Und ich hatte auch während des Spiels in der ersten Halbzeit schon noch mal, wie gesagt, hat sich nicht gut angefühlt, weil die Bayern wirklich extrem dominant waren und wir viel zugelassen haben. Aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass wir so extrem hergespielt wurden. Also sie hatten jetzt auch keine Chancen im Minutentakt. Das kann ja gegen die Bayern ja auch mal passieren. Und deswegen war gestern schon auch immer das Gefühl da, wenn vielleicht dann der Moment mal kommt, den wir brauchen, mit dem Standard zum Beispiel, dass das nochmal kippen kann.
Ich glaube, die Wechsel waren ganz entscheidend, weil da wurde von außen signalisiert. Erst kam Mbolo, dann kam Hermann und dann kam noch Raphael. Also sehr drei Stürmer praktisch, die da reinkommen gegen Bayern München. Ich glaube, das macht in der Mannschaft natürlich auch, wenn er sagt, der Trainer will, wir sollen machen, wir wollen gewinnen. Das war schon ein Zeichen von außen, nicht so, oh, wir besser mal einen Punkt mitnehmen. Also das fand ich schon sehr beeindruckend.
Finden diese Wechsel vor Ihren strengen Augen Gnade, Ewald?
Nicht nur Gnade, sondern das war für mich lebensnotwendig, um das Spiel zu gewinnen, denke ich mal. Also ich von dem Moment an hat man gesehen, dass Bayern Probleme bekommt und dass sie diese schnellen Leute nicht halten können. Das haben wir jetzt schon öfters gesehen, dass sie da Schnelligkeitsprobleme, egal ob Boateng oder Martinez spielen, im letzten Spiel gegen Bailey, was natürlich super schnelle Leute sind, aber wenn ich diesen Anspruch habe. So, und diesmal Mbolo kannst du dann schwer halten.
Ja, gegen Leverkusen. Was denn? Auch sehr, sehr schnell. Da hatte wirklich sehr, sehr viele Probleme da.
Ja, ja, nein, das war perfekt.
Konnten Sie, wenn ich einmal dazwischen gehen darf, so ein bisschen auch von der Erfahrung noch Ihres Co. Alex Zickler profitieren? Dessen Zeit bei den Bayern ist natürlich schon eine ganze Weile her. Aber er weiß natürlich aus eigener Erfahrung, wie dieser Club im Grunde immer noch tickt. Geht man so auf diese große und ganze Geschichte vorher auch mal eingedanklich?
Eher weniger. Und trotzdem hat Zico einen großen Anteil an dem Sieg gestern, weil er verantwortlich ist für Standardsituationen. Und dort haben wir uns in den letzten Monaten tatsächlich auch wirklich stark weiterentwickelt und machen jetzt regelmäßig auch unser Standardtor. Die Bälle kommen gefährlich, wir laufen gut ein. Bedeutet, dass er seinen Bayern gestern dann schon auch wehgetan hat. Ja.
Können Sie Zakaria über diese Saison hinaus halten?
Warum nicht, natürlich.
Aber er hat eine super Entwicklung genommen. Kann er auch bei Ihnen weiternehmen, ist ja klar.
Ich würde mich freuen. Wir würden gerne sogar mit Dennis natürlich noch länger zusammenarbeiten. Ich glaube, dass es im Moment richtig Spaß macht mit den Jungs, auch im Verein. Es ist wichtig, dass wir immer wieder auch dann natürlich ambitionierte Ziele formulieren, um solche Spieler länger bei uns zu halten und dass wir dann auch dementsprechend alle agieren, handeln und erfolgreich sind.
Sie haben eben gesagt, verstehe ich auch, dass man das natürlich nicht nur an den Neuen festmachen kann, die davor schon da waren, die können auch richtig was. Dennoch einmal noch die Frage auch nach Embolo. Wie geht man mit so jemandem um, der vorher auf Schalke eben die Erwartungen nicht hat erfüllen können, auch aufgrund von Verletzungen?
Ganz normal. Also ich glaube, dass es grundsätzlich wichtig ist, dass man einen anständigen Draht miteinander findet. Und Breel ist ein super Junge, dem ich gestern vor dem Spiel natürlich erklären musste, nach der Klasseleistung gegen Freiburg, dass er nicht spielt. Er ist hochprofessionell damit umgegangen. Ich habe versucht, Argumente zu finden. Das ist nicht immer leicht. Aber keiner weiß, wie es gelaufen wäre, wenn Breel von Anfang an gespielt hätte. Möglicherweise hätte ihm dann hinten raus ein bisschen Kraft gefehlt, wenn die Bayern dann auch müde werden, um nochmal dann tatsächlich den Unterschied zu machen. Also deswegen sind wir froh, so wie es gelaufen ist. Ich bin froh, dass ich solche Jungs habe, dass ich so eine Qualität dort vorne habe, so eine Leistungsdichte insgesamt im Kader mittlerweile. Weil wir können tatsächlich aus 18 bis 20 Spielern auswählen, die alle auf den Platz gehören.
Peter, wenn Sie mal so die Qualität, das ist ja immer ein beliebtes Spielchen, der einzelnen Kader nebeneinander legen, ist Gladbach auf Augenhöhe mit allen Teams außer Bayern oder sogar mit Bayern?
An manchen Tagen, aber nicht an allen. Ich glaube, von der individuellen Qualität her ist Bayern immer noch stärker besetzt. Also wenn man das Gesamtgefüge sieht. Aber Sie können es halt nicht so abrufen. Das Thema hatten wir noch nicht. Aber
wir bringen uns langsam in die Richtung.
Ich denke schon, dass das Kollektive eher das Entscheidende ist als die Qualität des Einzelnen. Also auch Dortmund. Gut, die haben jetzt keinen Mittelstürmer, aber sich vom Personal her auch hochwertig. Also das ist schon so, dass Gladbach da über das Team das alles regeln muss. Nicht alles, aber vieles.
Und auch bei Marco Rose schafft natürlich was die hohe Kunst ist. Er nimmt alle mit. Also wenn man die Aufstellung gegen Freiburg sieht und dann gegen Bayern. Bei Freiburg sitzt der Kapitän mit Schindel draußen, dann ist er wieder drin. Embolo haben wir gerade gehört. Also er gibt jedem das Gefühl, dass er wirklich wichtig ist. Und viele Trainer sagen das nur und werden dann die Spieler wieder enttäuschen beim nächsten Spiel, weil sie wieder draußen sind. Und das ist schon beeindruckend bei dieser Mannschaft.
Und die neuen Spieler finden eine Heimat. Ich kann mich an eine Szene erinnern, das war, glaube ich, der erste oder zweite Spieltag, spielte Gladbach in Mainz. Embolo schießt ein Tor, war lange verletzt und da geht der gesamte Kader hin, inklusive die Leute auf der Bank und bilden eine Riesentraube, um die Wertschätzung da zu dokumentieren. Das war eine ganz tolle Szene, weil die kommt nicht oft vor. Also, war in Mainz, glaube ich.
Wir schwenken langsam Richtung Bayern München und ich erläutere gern nochmal, dass Marco Rose eingesprungen ist und deswegen auch, weil er den letzten Flieger bekommen muss zur Familie, gleich vor Abpfiff dieser Sendung schon entlassen wird. Aber die Frage, die mich persönlich noch interessiert, ist, haben Sie ein Vorbild als Trainer?
Ich hatte das Glück, viele gute Trainer zu haben. Ralf Rangnick, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Achim Steffens in Leipzig. Und von allen nimmst du dir was mit. Und dann gibt es natürlich auch jetzt, Sarri ist sicherlich ein Trainer, auf den man schaut. Mhm. Guardiola natürlich. Also ich glaube, wenn du dich für Fußball interessierst und wenn du den Sport liebst, dann beschäftigst du dich natürlich damit. Und es gibt viele, viele gute Trainer, glaube ich.
Gratuliert Klopp.
Wir sind im regelmäßigen Austausch und freuen uns gerade
gegenseitig
beide riesig füreinander, dass es ganz anständig für uns läuft. Ja.
Ja. Wobei Gladbach hat ernsthaftere Verfolger als Klopp, nämlich mit Manchester City ist ja weg. Nur ein Leicester kommt noch.
So ist es. Also, dann sage ich jetzt einfach mal schönen Dank und gebe jetzt die Bühne frei. Sie wollen noch ein bisschen bleiben, können Sie natürlich gerne, aber dann wird's echt knapp.
Ja, ich glaube, ich hoffe, dass es absolut trotzdem angemessen war. Kurz und knackig. Ja,
kurz
ich
knackig.
Muss noch in die Apotheke und Max was an Medizin bringen.
Flughafen, Gott sei Dank. Ja,
genau. Also ich sage Dankeschön, Marco Rose. Guten Heimflug.
Dankeschön.
Tschüss, bitte Tage.
Alles sehr gefreut. Ja. Servus.
Alles Gute, Marco.
Dankeschön.
Ich sehe das sehr gerne, wenn in meiner Wahlheimat der Tabellenführer.
Wir machen hoffentlich so weiter.
Also jetzt, ich dachte jetzt, Banne, du hast gesagt, wenn ihr Meister werdet. Aber das ist dir nicht rausgerutscht. Ich sage Dankeschön, Marco Rose. Dankeschön. Und wir schauen jetzt auf das, was gestern gelaufen ist, aus Sicht Jürgen Müller des FC Bayern. Und das war zwar nicht komplett schlecht. Chancen hatten die Bayern, aber im Resultat eben unbefriedigend.
Bayern auf Rang 7. Eine quälende Tatsache, die quälende Fragen nach sich zieht. Weshalb nutzen sie ihre Chancen nicht mehr? Zwei Topspiele über weite Strecken dominiert, zweimal verloren. Nur Pech? Die Antwort ist auch ihnen zu einfach.
Ich führst, ist mit, dass das fehlende Glück ist, ist einfach auch Dinge, du musst auch vor dem Tor ja, einfach auch entschlossen genug agieren und mir fehlt manchmal so die Entschlossenheit.
Geniale Ansätze, nicht zu Ende gebracht, nicht das erste Mal.
Es hat natürlich auch schon eine gewisse Routine, dass wir mithelfen, dass wir Spiele sogar nicht nur nicht gewinnen, sogar dann auch verlieren. Und so kommen wir natürlich in der Tabelle nicht voran.
Noch eine quälende Frage. Weshalb haben Sie gestern trotz Führung die Linie verloren? Gladbach ins Spiel kommen lassen, anstatt im Mir-San-Mir-Stil weiter zu dominieren.
Was genau hat Ihnen gefehlt in der zweiten Halbzeit?
Ja, so ein bisschen das Selbstverständnis. Klar, wir machen das 1-0 und dann hätten wir so weiterspielen müssen. Wir hätten nicht irgendwie abwarten dürfen das Ergebnis über die Zeit bringen. Das bringt nichts bei unserem Fußball.
Und so sind sie bei der quälendsten aller Fragen. Ist Flick doch nicht der Richtige? Die Spielweise spricht für ihn, die Ergebnisse gegen ihn.
Würden Sie dafür plädieren, mit Hansi Flick in der Rückrunde weiterzumachen?
Ja, die Art und Weise passt, aber für uns gilt es jetzt erstmal, die drei Spiele zu gewinnen. An sich fühlt sich die Mannschaft wohl, aber wenn FC Bayern verliert, dann ist es nicht so schön.
Bayern und quälende Fragen. Sie brauchen Antworten und sie brauchen sie schnell.
Ja, so ist es. Das ist nicht Bayern-like, um ein Zitat von Manuel Neuer aufzugreifen, Bela. Warum sind die Bayern so schwankend?
Ich fand die gar nicht so schwankend. Also ich meine, das Spiel gegen Leverkusen...
Jedenfalls in den Ergebnissen.
In den Ergebnissen, ja. Die hätten gegen Leverkusen hoch gewinnen müssen. Die hätten in der ersten Halbzeit das Spiel entscheiden können gegen Gladbach. Das waren Millimeter, da waren Zentimeter zum Teil. Die gewinnen nicht mehr die knappen Spiele, wie früher, im letzten Moment. Diese sogenannten Dusel-Bayern-Nachspielzeit ist vorbei. Eine Phase, ja. Aber das ist eine Chancenverwertung zur Zeit festzumachen.
Also, Christian Falk ist aufgerückt für Marco Rose. Also, wie gesagt, wir rücken enger zusammen. Das ist ja auch endlich, in Fußballerkreisen endlich, immer ja. Ein ganz wichtiges Rezept.
Ja, Bela sagt es ja richtig. Das war natürlich der Auslöser gegen Leverkusen. Das war ja teilweise schon Slapstick, wie da die Chancen vergeben wurden. Und war natürlich jetzt in Gladbach auch ähnlich, wobei ich sagen muss, mir hat die Mannschaft eigentlich in beiden Spielen sehr, sehr gut gefallen. Also es waren schon wieder die dominanten Bayern, von denen wir immer gesprochen haben, wo man in der Zeit von Niko Kovac zwar die Ergebnisse da waren, aber man oft so gedacht hat,
Aber auch die dominanten Bayern, die zum Teil schlampig verteidigen. Das muss man ja, das gehört ja zu einer Leistung zwingend mit dazu.
Die Defensive ist natürlich momentan das Problem.
Auch die haben, unter dem Vorgänger.
Ja, und ja. Sie haben mehr Gegentore als in mancher Meistersaison insgesamt.
Richtig.
Aber was man bei Bayern immer sagt, die haben natürlich einen super Kader, aber man darf jetzt nicht vergessen, Alaba verteidigt, Martinez verteidigt, das sind jetzt keine etablierten Innenverteidiger, das soll jetzt keine Ausrede sein, aber es sind natürlich die Automatismen auch nicht so da.
Und die Abhängigkeit von Lewandowski, der hat am Anfang nur getroffen, jetzt glaube ich drei Spiele nicht.
So. In der Bundesliga.
In der Bundesliga, ja. Belgrad ist das nicht so wichtig gewesen zu dem Zeitpunkt schon.
Ja, waren sie schon durch. Ne? Bei der Verteidigung zu bleiben, ich meine, Boateng ist natürlich auch nicht mehr der Boateng, den wir bei der WM gesehen haben. Das ist einfach momentan zu wenig. Also das ist Bei der vorletzten WM natürlich nicht. Über die anderen sprechen wir. Über die WM in Russland sprechen wir erst gar nicht mehr. Nein, und da fehlt es momentan auch in der Innenverteidigung an Substanz. Das steckt auch eine Mannschaft wie der FC Bayern nicht so einfach weg. Das muss man ganz klar sagen.
Aber sie haben immer noch 35 Tore erzielt. Das sind die zweitmeisten Tore hinter Leipzig. Bei der Anzahl der Gegentore sind natürlich 16, 16, 16, 18, 20. Aber 20 Gegentore haben sie früher nicht gehabt. Und das ist, ich gebe dir völlig recht, es ist einfach, wenn ich den Anspruch habe, auch in der Champions League weit kommen zu wollen, muss ich mehr Schnelligkeit in der Innenverteidigung haben. Haben sie eigentlich mit Hernandez und Pavard? Pavard wird jetzt nicht so oft dort genommen. Und Hernandez ist verletzt. Also Hummels hat man abgegeben.
Und der ist auch nicht der Schnellste.
Nicht mehr vielleicht, ja, aber...
Ja. Es gab gestern Kritik. Es gab, klar, ne, es fehlen welche, aber trotzdem, ich meine, sieht man schon, dass der ein oder andere Punkt in der Kaderstruktur, der auch vorher mal benannt wurde, sich jetzt auch zeigt. Thema auch defensiv denkender Sechser und solche Geschichten.
Ich bin ja kein so ein Fan von dieser polyvalenten Spielertaktik. Also Bayern hat jetzt diese Saison den Kader ja so zusammengestellt aus den Lehren der letzten, wo man sagt, ja, wir müssen alle Positionen so besetzen, dass mehrere Spieler mehrere Positionen. Ich bin ja ein Fan davon, wo man sagt, man kauft Spezialisten. Also da sind wir wieder bei Van Dijk. Wenn ich einen Top-Innenverteidiger haben will, dann kaufe ich einen Top-Innenverteidiger. Bei Hernandez war es ja so, mal zum einen verletzungsanfällig, wie wir jetzt wieder sehen. Zum anderen, Linksverteidiger bei Atletico Madrid wird für die Innenverteidigerposition gekauft. Also,
wie Pavard gesagt, genauso.
Genau, Pavard, beides auch ein Beispiel, genauso, ja. Hätte gestern ja komischerweise ja auch in den Verteidigungen spielen können, hat es aber nicht. Wo ich sage, ich bin immer dafür, Bayern hat das Geld, Bayern hat einfach die Ausstrahlung, diese Spieler zu holen, dann hole ich mir für diese Position den Spezialisten.
Ja, oder was passiert, wenn Lewandowski mal ausfällt? Was mache ich denn dann?
Kann nur der Müller mit dem Stürmer spielen oder Gnabry.
Wobei, da muss ich sagen, Gnabry ist natürlich schon, haben wir in der Nationalmannschaft gesehen, eine tolle Option.
Klar.
Also die Quote, man muss ja schauen, der ist ja wirklich...
Du bist ein klassischer Mittelstürmer, der schießt halt Tore aus der Mitte. Aber
ja, aber es, er ist, halt finde ich, er ist schon, das sieht Bayern auch so. Sie haben ja jetzt dann zum Beispiel bei dem Haaland, bieten sie ja nicht mit. Was ich auch fragen könnte, wäre natürlich top hinter Lewandowski, weil sie einfach sehen, mit Gnabry haben sie da schon einen Mann, der da auf dieser, also auch wenn man die Statistiken sieht, der spielt in der Zentrale sehr, sehr gut.
Mhm. Ja, das ist völlig klar.
Gut, ist denn jetzt zugespitzt gefragt nach Ihrer Einschätzung der Flick-Effekt schon in Teilen jedenfalls verpufft?
Das ist, finde ich, das Überraschende und das Sympathische an diesen Bayern momentan. Normalerweise Platz 7 ist bei Bayern Alarmsignal, wenn die Champions-League-Plätze wegrücken. Das hat schon manchen Trainern den Kopf gekostet und Flick ist ja bis dato noch Interimstrainer. Aber sie strahlen in der Personalie schon eine sehr, sehr große Gelassenheit und Souveränität aus, weil sie einfach überzeugt sind. Also Flick macht momentan einen Job, die Spieler sind hochzufrieden. Training ist das A und O beim FC Bayern, ich hoffe bei anderen Clubs auch, aber bei den Kovac war ja das große Manko, wo sie immer gesagt haben, wir sind mit dem Training nicht so glücklich und haben keine Lösungsansätze. Also das Training beim FC Bayern ist momentan auf verdammt hohem Niveau und die Spieler sind glücklich damit. Und wenn man jetzt diese zwei Niederlagen gesehen hat, muss man ja wirklich sagen, da war verdammt viel Pech dabei.
Es sind zwei Punkte bis Dortmund und
ein Punkt zum
Champions. Ja gut, aber die Aussagen der Spieler sind ja durchaus zum Teil etwas schärfer. Ne? So ja. Joshua Kimmich hat sich ja auch geäußert und hat auch gesagt, das müssen jetzt mal endlich alle verstehen, um was es geht und aber so weiter.
Meint er damit sich selbst auch? Oder?
Ja. Mit Sicherheit. Ja. Ich nehme Kimmich nicht so wahr, als würde er sich bei solchen Sachen ausschließen.
Ja, also wenn dass die Spieler da emotional sind, ich meine, es ist ja für die noch ärgerlicher. Wenn sie jetzt schlechter waren, ist natürlich auch schon ärgerlich, aber sie waren halt in beiden Spielen, also auch gegen Gladbach, 60 Minuten waren sie also die erste Halbzeit hatte Gladbach überhaupt kein Ticket im Spiel.
Also wenn jetzt Bayern keine Chancen erspielt hätte in beiden Spielen, dann wäre das was anderes. Aber Gladbach hat, also Leverkusen sowieso, das war Slapstick, hast du ja schon gesagt, aber auch gestern Lewandowski hatte 2-3 Riesenchancen.
Kennt man von ihm gar nicht.
Wie bitte?
Vielleicht. Kennt man von ihm gar nicht, dass er sowas auslässt.
Also sie hätten 3-2.
Muss man beim Spiel auch mal zugestehen. Ich meine, der hat eine Wahnsinnsquote. Aber wie gesagt, es war halt einfach auch viel Pech.
Also klar, die Bayern haben gestern Ewald Chancenwucher betrieben und wir haben noch ein paar Stimmen dazu.
Wir haben jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, gegen Leverkusen nicht, heute nicht, aber grundsätzlich nehmen wir halt nichts mit und das ist fatal.
Mich ärgert, dass wir die letzten beiden Spiele verloren haben, obwohl dass wir ganz klar die besseren Chancen hatten und die größere Anzahl an Chancen hatten. Aber am Ende ist es so, dass der Fußball abgerechnet wird mit Toren und da haben wir zweimal sind wir unterlegen und das ist eine Sache, die wir gucken müssen, dass wir es besser machen.
Haben viele gute Dinge gezeigt, aber unterm Strich stehen zwei Niederlagen, was für den FC Bayern absolut zu wenig ist.
Das Wichtigste ist, dass wir am Ende oben sind und nicht zur Weihnachtszeit, aber dennoch wollen wir immer oben sein und das ist sehr ärgerlich, dass wir jetzt 7 Punkte hinten liegen.
In der vergangenen Saison hatten die Bayern zwischendurch 9 Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund, haben das auch noch aufgeholt. Ein Thema auch von Ewald Lien ist immer die Wucht auch bei der Verteidigung von Gegentoren. Das ist jetzt beispielsweise auch beim 1:1 überhaupt nicht zu sehen gewesen. Das 2:1 war dann auch dem ungeschickten Einsteigen von Martinez, dem Ballverlust vor, ich glaube, von Kimmich geschuldet.
Ja, Ballverlust, der hat den Ball nicht weggekriegt. Das war ja ein Steilpass, der will den wegschlagen und trifft den nicht richtig. Ja, Gladbach hat richtig Glück gehabt. Gladbach ist gut beraten, wenn sie wissen...
aber so klang es ja
auch. So klang es auch, völlig klar. Aber es gab auch ein paar andere konfliktive Situationen noch. Ne? Also Benesch hat einen Foul gemacht, wo man auch anders reagieren kann.
Aber bleiben wir bei der Vehemenz, dem Willen von Bayern, Gegentore zu verteidigen, der gestern nicht, und das ist nicht das erste Mal in dieser Saison zu sehen war.
Ja gut, aber das hat für mich auch was mit Schnelligkeit zu tun. Also die Tore, die sie bekommen haben, auch gegen Leverkusen, war eine klare Schnelligkeitsgeschichte.
Teilweise wirklich überfordert in diesen Laufduellen. Jetzt haben sie mit Davis auf der Seite wirklich einen schnellen Mann. Das war wirklich super zu sehen, aber insgesamt gebe ich dir absolut recht, das wirkt behäbig dann.
Aber es gibt auch noch einen weiteren Unterschied. Früher haben sich vor ein, zwei Jahren alle hinten reingestellt bei den Bayern. Das hat selbst Uli Hoeneß mal beklagt, das ist eine schreckliche Spiele, weil alle nur verteidigen wollen. Mhm. Die Gegner haben sich verändert, die Gegner haben mehr Mut, die Gegner
kennen die Schwachstellen.
Kennen die Schwachstellen und die spielen mit Fußball. Die sagen nicht, die großen Bayern kommen, sondern mal gucken, was passiert. Also das ist das Schöne an der Liga diese Saison, dass sie alle sagen, so, wir machen jetzt mal alle mit und nicht nur ihr.
Ja gut, aber es ist jetzt nicht so, dass alle ganz vorne angreifen bei den Bayern, sondern sie kontern sich ja auch aus teilweise.
Weil
letztes Jahr Luke Bacchio gesehen habe, jetzt Leverkusen, das ist ja das Gleiche. Sie sind relativ eng und gehen dann in die Räume hinein, wenn sie den Ball gewinnen. Ja,
aber Gladbach zum Beispiel gestern so offensiv gewechselt, wie wir das besprochen haben, zeigt da eben schon, man glaubt daran, man will nicht nur irgendwie gut aussehen, sondern man will dann auch das Ergebnis am Ende.
Es gibt eine Autorität auch ein bisschen im Mittelfeld, also finde ich aus neben der ganzen...
zumal dann, wenn Kimmich nach rechts geht.
Der Fuß drauf hält, der das Tempo ein bisschen steuert. Ich habe ja Alonso, glaube ich, war der Letzte, der das gemacht hat bei Bayern München. So ein Typ würde Bayern gut tun.
Ja, Kovac hat ja diese Position eingefordert, der bekam den Spieler leider nicht. Aber
Thiago ist es nicht zum Beispiel.
Thiago ist der klare Verlierer in der Saison, muss man sagen. Er passt jetzt auch nicht mehr in dieses System, das gespielt wird. Deshalb hat mir das so gut gefallen, eben mit Kimmich, Goretzka, Müller. Da war was am Zusammenwachsen. Deshalb hat es mich schon ein bisschen gewundert, dass dieses Dreieck, weil die haben ein bisschen immer den Karren aus dem Dreck gezogen, muss man sagen. Also da war was da. Und dass man das bei Gladbach in so einem Spitzenspiel auseinanderreißt, war vielleicht so ein bisschen das Element, das dann wirklich am Ende gefehlt hat.
Wie geht denn das jetzt in der Trainersache weiter?
Also, ich spüre aus dem Verein heraus eine absolute Ruhe in der Personalie Flick, was wirklich aufgrund der Tabellensituation überraschend ist. Bayern hat sicherlich nicht damit gerechnet, dass man jetzt 7 Punkte nach dem Spieltag hinten ist. Und trotzdem ist eine Gelassenheit da. Also ich glaube, dass es an dem großen ganzen Plan momentan nichts ändert, mit Flick klar in die Rückrunde zu gehen. Und für Bayern ist es vielleicht auch die schlauste Lösung. Ich meine, alles andere wären Experimente, die sich vielleicht gerade jetzt in der Situation nicht leisten können. Und wenn das aufgeht und die Mannschaft vertraut Flick, im Sommer sind dann Optionen da, die jetzt einfach vom Trainermarkt... Tja, also wir haben ja auch schon ein bisschen spekuliert und wissen natürlich schon, wo da Nähen da sind. Also Flick hat ja selber gesagt, Tuchel ist jemand, mit dem er sicherlich... Er hat sich nicht ausgeschlossen, dass man mit ihm arbeiten könnte. Aber Tuchel ist natürlich jetzt nicht auf dem Markt. Das ist natürlich auch weit weg. Das wissen auch die Bayern. Er ist jetzt auch nicht, glaube ich, der Kandidat Nummer 1. Aber...
Pochettino abgesagt, ne? Oder
Pochettino ist, ne? Wer ist nach deiner Einschätzung oder nach Ihrer Einschätzung Kandidat Nummer 1?
Ich glaube, Ten Hag ist schon eine heiße Aktie da drin mit Ajax Amsterdam, der auch klar signalisiert hat, im Sommer ja vielleicht, aber jetzt auf gar keinen Fall. Und es war ja auch so, dass man nach der Entlassung von Kovac hat man ja auch die Nähe von ein paar Trainern gesucht. Das waren dann auch die, von denen wir jetzt gesprochen haben, um ein bisschen abzutasten, wie schaut's bei euch aus. Und Bayern ist vielleicht gut beraten.
Am Dienstag und am Mittwoch ist Champions League. Die Bayern, alles bei Sky zu sehen. Die Bayern spielen, Ewald, gegen Tottenham mit Mourinho. Es geht eigentlich um nichts mehr. Aber ist dadurch, dass die Bayern jetzt zweimal in der Liga verloren haben, doch wieder eine Bedeutung da?
Ja, das ist ja klar. Also wenn man jetzt nochmal verlieren würde, auch wenn es um nichts mehr geht, sie sind ja qualifiziert, das ist psychologisch natürlich nicht schön. Das ist doch völlig klar. Und dann noch gegen Mourinho, da will man sich zeigen. Und das ist auch gut so. Also das für den Fußball ist das gut.
Mourinho hat ja schon ein bisschen angedeutet, er wird jetzt, glaube ich, nicht mit der stärksten Elf auflaufen von dem WM. Kommt das Spiel vielleicht auch nochmal...
Um Bayern entgegenzukommen, oder?
Nein, ich glaube, der muss schon ein bisschen in der Liga auch ein Auge drauf haben. Da hat er größere Probleme. Und es ist ja eine Luxussituation für beide Mannschaften in dieser Gruppe.
Ja. Wir sind Ihnen noch schuldig, den kurzen O-Ton des Paderborner Trainers nach dem Erfolg gestern in Bremen. So, und jetzt bin ich auch wieder zu sehen. Steffen Baumgart, hören wir mal rein.
Wie war die Phase für Sie, als der Videoassistent in Köln gecheckt hatte, ob Abseits war oder ob keine Abseitsstellung vorgelegen hat?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit Abseits gerechnet. Also ich habe jetzt nicht mit dem Tor gerechnet. Umso schöner dann, dass die Situation so war. Ich weiß auch, habe es noch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie eng es war oder wie knapp es war. Das weiß ich nicht.
Extrem knapp, aber es war jetzt die korrekte Entscheidung.
Okay, wenn das so ist, dann ist es natürlich noch mehr okay dann. Aber wie gesagt, du wartest ja dann halt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit dem Tor nicht gerechnet. Und deswegen blieb ich danach auch sehr ruhig.
Sie haben Platz 18 abgegeben durch diesen Sieg. Wie wichtig ist Platz 17, also ein Vorwärtskommen in der Tabelle für das Selbstverständnis auch des SC Paderborn?
Wir haben ja gesagt, wir bleiben bei unserem Weg und ob 5 Punkte oder 8 ändert ja nichts. Wir sind 17. Das freut uns, dass wir mal jetzt einen Schritt nach oben gegangen sind. Das ist das eine. Aber wir wissen halt, der Weg geht halt weiter. Ne? Nächste Woche Union. Union ist super drauf. Das wird natürlich wieder ein ganz anderes Spiel, was Mentalität angeht, was alles angeht. Und da sind wir wieder ganz anders gefordert. Wir freuen uns heute über die 3 Punkte und ich glaube, die Jungs brauchen heute mal ein bisschen Ruhe. Der Trainer gibt ihnen mal 2 Tage frei, ohne dass sie es wissen. Ich glaube, es ist mal ganz wichtig, dass sie den alten Mann nicht sehen.
Also Paderborn schlägt sich weiter wacker und das Spiel war heute, nicht gestern. Und am Dienstag und am Mittwoch Champions League, wie gesagt, Bayern schon durch, das ist klar. Und Leipzig ist auch schon durch, aber Dortmund und Leverkusen könnten den Sprung noch schaffen, sind allerdings auf fremde Hilfe angewiesen. Eigene Siege sind dann jeweils die Voraussetzung. Da bedanke ich mich ganz herzlich. Wir schicken auch nochmal Marco Rose einen guten Gruß. Auf die Reise bedanken uns ganz herzlich, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse, verweisen auf alle Spiele, alle Tore hier im Anschluss und sagen Tschüss und auf Wiedersehen.